Herzlich willkommen zum Wochenstart an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den 7. März 2022 und spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich blicken wir zunächst auf den DAX, der heute unter die 13.000er-Marke gefallen ist. Währenddessen die Ölpreise weiter im Aufwind sind, da haben wir uns den WTI herausgepickt und schauen auf den Bankensektor, denn die Banken sind in mehreren Indizes die Schlusslichter. Das Ganze möchten wir hier gemeinsam ergründen mit unserem Händler Nico in Düsseldorf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Nico.
Schönen guten Tag, Andreas.
Da ist ja richtig was los am Markt. Am Donnerstag noch die 14.000, Freitag die 13.000 gerade so gehalten und heute im Tief 12.440 der Bereich. Was ist denn da los?
Ja, die ganze Lage scheint immer weiter zu eskalieren und es werden jetzt auch vermehrt Stimmen laut, auch in der NATO und in der EU, dass man der Ukraine dann vielleicht doch ein bisschen doller unter der Arme greifen sollte oder dann vielleicht etwas mehr helfen sollte, als bislang eh schon gefordert ist. Und ist jetzt halt gerade so ein Stückchen ein Spiel mit dem Feuer, weil man so ein bisschen das Risiko hat oder fühlt zumindest, dass man nicht genau weiß, wie Putin reagiert und was er genau vorhat. Putin ist im Verlauf des Krieges und mit Beginn des Krieges eigentlich immer ein Stück weit unberechenbarer geworden. Die meisten an der Börse oder auf der Welt hätten vermutlich nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich die Ukraine angreift und haben das fairerweise auch ein Stück weit, weil die amerikanische Sicherheitsbehörde sich da nicht immer mit Ruhm bekleckert hat, weil man da auch öfters mal vermeintliche Gefahren erkannt haben möchte, die dann im Nachhinein nicht, die sich als falsch herausgestellt haben und dass man dann tatsächlich da so recht hatte, dass Putin tatsächlich die Ukraine angreift, obwohl da schon anderthalb Monate davor geredet wurde. Ja, und das eskaliert jetzt halt immer weiter. Man sieht, dass die Truppen in Russland immer mehr Boden gut machen. Die Städte selber halten sich, aber ja, nichtsdestotrotz ist die Lage ja recht desolat und man spürt jetzt auch so von beim Hören der russischen Medien beispielsweise, wie sich Lavrov äußert etc., dass es da ja viele Unsicherheiten gibt, wie der ganze Konflikt weiterläuft.
Und genau diese Unsicherheiten wirken sich dann auf den Aktienmarkt aus, weil man hier natürlich auch schnell Gewinne aus den vergangenen Jahren sichern möchte oder eventuell Verluste, die man dieses Jahr schon hat, absichert. Also rausgeht aus Aktien, die man schon ein bisschen zu teuer gekauft hat. Der DAX weitet das Jahrestief aus. Insgesamt über die letzten Tage, ich hatte es schon gesagt, gibt's nur eine Richtung. Was könnte denn so ein bisschen ein Erholungspunkt sein, wenn man das im Auge behalten möchte?
So ein Erholungspunkt wäre auf jeden Fall, wenn die Ukrainer und die Russen selber miteinander sprechen würden, wenn es da erste Friedensverhandlungen geben würde, ernsthafte Friedensverhandlungen. Die bisherigen Angebote von Russland waren ja mehr oder weniger Kapitulationsersuche, muss man an der Stelle auch sagen. Man hat im Prinzip gesagt, wir bieten euch einen Frieden an, wenn ihr aufgibt, sozusagen. Das ist natürlich erstmal eine harte Verhandlungsposition, wenn da vielleicht ja, ein bisschen mehr Realität oder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in Verhandlungsgespräche kommen würde, das würde den Markt auf jeden Fall stützen. Aber solange da beide Seiten jetzt erstmal darauf beharren, auf ihren Positionen, ist ein Ende der Kämpfe erstmal vorerst nicht in Sicht. Und dahingehend wird es dann wahrscheinlich jeden Tag, bis nicht nachhaltig irgendwann mal so ein Lichtblick zu erkennen ist, erstmal unsicher bleiben.
Ja, genau. Spiegelt auch das Chartbild wieder letzten Endes. Das große Bild hat noch keine Bodenbildung hier Einzug halten lassen, aber wir hatten zwischendurch natürlich auch schon tiefere Kurse. Also eine kleine Erholung sehen wir heute auf jeden Fall von rund 150, 160, 250 Punkten sogar, wenn man den Tiefstand hier nochmal ins Kalkül zieht. Was währenddessen sehr, sehr stark ist, das sind die Rohstoffe. Nicht nur der Goldpreis ist auf 2000 US-Dollar geklettert, sondern vor allem der Ölpreis hat ein Jahreshoch nach dem anderen vollzogen. Wir sind damit im WTI auf dem Stand vom Jahr 2008.
Ja, phänomenal. Auf jeden Fall haben die westlichen Länder angekündigt oder beziehungsweise reden jetzt offen darüber, dass man vielleicht einen Importstopp aus Russland durchsetzt. Das wäre Das erklärt sozusagen auch den Sprung beim Öl, weil wenn Russland da jetzt Welt wegfällt, dann ist das natürlich erstmal mega, mega viel Ölangebot, was da auf dem Markt wegfällt und dann sozusagen für den Westen nicht erreichbar ist. Man versucht das jetzt ein Stück weit dann über Gespräche mit dem Iran und da vielleicht ein bisschen mehr Bewegung reinzubekommen, weil wenn die Iraner theoretisch ihr Öl auf den Markt geben dürfen, können, wie auch immer, würde der Preis sich natürlich wahrscheinlich stabilisieren, aber ja, solange die Krise jetzt aufrechterhalten wird, ist einerseits natürlich profitieren Rohstoffe allgemein von einer hohen Inflation, dann jetzt auch noch von sich problematisierenden Lieferketten, gerade was Rohstoffe in Europa angeht. Ich glaube zum Beispiel auch der Weizen-Future steht, ist heute auch weit zweistellig heute nach oben gesprungen. Und das hat halt direkte Auswirkungen durch den Konflikt. Mhm. Genau.
Die Auswirkungen sind dann natürlich nicht nur in dem Land zu spüren, wo er treffen soll, so eine Sanktion oder die Sanktion, sondern auch bei uns. Wir hatten das in der letzten Woche ausführlich zum Beispiel beim Thema Automobilindustrie erörtert. Deswegen in dieser Woche schauen wir auf eine andere Branche, die Bankenbranche, aber die sieht auch nicht gut aus.
Nee, also die europäischen Banken sind auf jeden Fall auch vom Chartbild her in einem fallenden Messer unterwegs. Einerseits natürlich ist bei Banken das Problem bei der ganzen Situation, bei dem ganzen Umfeld, dass einerseits könnte eine Bank natürlich schon direkt bestimmen, wie viel Kreditvolumen, wie viel Engagement oder wie hoch ist mein Exposure in dem entsprechenden Land. Zum Beispiel, wie hoch sind die zu finanzierenden Anteile von russischen Unternehmen oder von Projektfinanzierungen oder von Außenhandelsfinanzierungen. Das kann man noch relativ gut bestimmen, sage ich mal. Sprich, wie viele Einnahmen werden wir weniger generieren jetzt in Zukunft. Dann ist aber natürlich noch die Gefahr, ich sag mal, von dem Ende der ganzen Geschichte sozusagen. Es gibt ja viele deutsche Unternehmen, die auch viel Russlandgeschäft machen. Teilweise sogar ausschließlich Russlandgeschäft. Und die werden ja größtenteils dann auch von europäischen Banken finanziert. In dem Fall zum Beispiel in Deutschland betrachtet die Deutsche Bank oder die Commerzbank viele Firmenkunden. Also das betrifft vor allem die Firmenkundenabteilungen dieser Unternehmen. Sind natürlich dann direkt betroffen. Und wenn die kein Geschäft mehr mit Russland machen können, dann ist das makroökonomisch vielleicht schon ein Problem, aber mikroökonomisch kann das dann für ein einzelnes Unternehmen, was dann hohes Exposure hat, natürlich sehr schmerzlich sein. Und die Frage ist natürlich, was hat das dann für Auswirkungen auf die Institute, die diesen Firmen wiederum Geld geben? Und man rechnet da jetzt ein Stück weit mit, dass es dann wahrscheinlich zu höheren Abschreibungen kommt bei den Banken, weil dann gewisse Kredite oder gewisse Unternehmen dann auf Deutsch gesagt einfach platt gehen. Und das nicht überleben werden, diese Krise. Und das wird da jetzt auf jeden Fall ein Stück weit mit eingepreist. Das ist alles schon seit Tagen jetzt am Fallen, gerade im Bankensektor. So eine richtige Bodenbildung hat sich da jetzt noch nicht herausgestellt. Und ja, ich glaube, das steht und fällt dann auch mit dem Gesamtmarkt. Also Banken haben ja ein relativ hohes Beta. Genau. Wenn es hoch geht, steigen sie besonders stark. Wenn es aber fällt, dann steigen oder sinken Banken auch dementsprechend besonders hart.
Sehen wir die Commerzbank als einer der Verlierer aus der zweiten Reihe mit über 8% Minus. Damit sind wir schon wieder in dem Bereich, wo wir letztes Jahr im September waren und bei der Deutschen Bank seit Tagen anhaltende Verkäufe. Da ist sogar ein neues Jahrestief hier eingezogen worden und bei der Deutschen Bank kommt noch mit hinzu, dass die Charttechnik sich eben dadurch ein Stück weit auch verdunkelt. Also da ist noch auch keine Entwarnung zu sehen. Wir haben aber auch noch weitere Unternehmensnachrichten bei uns auf dem Kanal. Unter anderem blicken wir mal auf Quartalszahlen. Was kommt heute vor Wall Street Eröffnung? Da haben wir zum Beispiel eine NIO Technologies und eine Alpha Metallurgical Resource. Jetzt habe ich es raus. Siena Corporation haben wir auch. Also da kommen einige Unternehmen noch mit ins Kalkül, wo man die harten Bilanzdaten sich anschauen kann. Von den Wirtschaftsdaten her selbst hatten wir bereits heute Morgen die Werkaufträge, Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und das Sentix Investorenvertrauen. Das war rückläufig gewesen in der EU und in den USA gibt es heute nur die Verbraucherkredite zu vermelden, 21 Uhr. Das Ganze twittern oder werden wir auf Instagram mit Bildern untermalen im Laufe der Handelswoche, auch auf Facebook mit diversen News. Der YouTube-Kanal ist sicherlich von Ihnen schon abonniert. Ansonsten bitte schnell nachholen. Auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music gibt es dieses Interview nochmal als Hörvariante. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Nico, für das Interview zum Wochenstart und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Handelswoche.
Das Gleiche wünsche ich auch. Alles Gute. Bis dann.
Danke. Ciao.
Ciao.